Vater, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass wir kommen dürfen. Nicht, weil wir so toll sind, weil wir es wieder mal die Woche geschafft haben, sondern weil wir vertrauen, dass das Blut Christi auch für uns ausreicht. Und das tut es. Dein Wort sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Danke, Herr, für diese Reinigung und für diese Vergebung, die von deinem Thron kommt. Vater, wir bitten dich, dass du uns, wenn wir jetzt uns mit deinem Wort beschäftigen, mit einem so herrlichen Thema, dass du uns die Herzen öffnest, dass wir nicht nur kopfmäßig verstehen und neue Informationen sammeln, sondern dass du ein Werk in uns tust. Dass Glaube entsteht, dass Zuversicht kommt und dass dein Geist all das, wofür Christus am Kreuz gestorben ist, uns offenbart. In Jesu Namen. Amen. Letzte Woche habe ich etwas spontaner gepredigt als sonst. Ja, das war jetzt nicht so vorbereitet. Und eigentlich wollte ich eine ganz neue Predigtreihe anfangen, habe dann aber keinen Frieden gehabt und habe dann etwas spontan was anderes gepredigt. Und zwar darüber, dass Sprüche 18, Vers 10, wo es heißt, der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Gerechte flieht zu ihm und ist sicher. Und wir haben uns mit diesem starken Turm beschäftigt, dem Namen des Herrn, und wie wir ihn denn erleben als einen starken Turm. Und diese Woche hatte ich so das Empfinden, dass Gott möchte, dass wir daraus wie eine neue Predigtreihe machen. Und zwar trägt diese Predigtreihe Orte des Gebetes. Orte des Gebetes. Places of Prayer für die Englisch sprechenden, die zuschauen. Orte des Gebetes. Und heute sprechen wir, das klingt jetzt vielleicht etwas profan, über einen Deckel. Und ich habe mal einen Deckel mitgebracht und ich habe eine Aufgabe für euch. Ja, ich habe jetzt hier so einen durchsichtigen Deckel. Ihr seid ja jetzt, die meisten von euch sind zu Hause. Geht doch mal in eure Küche, jetzt, gerade eben in diesem Moment, und holt euch einen Deckel an den Bildschirm. Ja, das kann ein großer Deckel sein, ein kleiner Deckel sein, ein durchsichtiger Deckel, so wie meiner, oder einer aus Metall. Und was es sonst noch alles so für Deckel gibt, ihr steht doch mal jetzt auf und holt euch einen Deckel. Jetzt in diesem Moment. Der eine oder andere greift nur rüber, weil er in der Küche noch sitzt bei seinem Müsli und bei seinem Kaffee. Ihr müsst keinen Deckel holen. Für euch gilt mein Deckel. Ja. Legt euch diesen Deckel mal vor euren Bildschirm, wo ihr jetzt gerade die Predigt anschaut. Legt ihn davor und lasst ihn da liegen, die ganze Predigt über. Ja. Wenn ihr mögt, könnt ihr also gern auch in die WhatsApp-Gruppe mal ein Foto reinstellen von eurem Deckel und der Predigt, dass man auch sieht, ja, ihr habt den Deckel wirklich hingelegt. Oder zumindest in den YouTube-Chat reinschreiben, mein Deckel liegt, ich habe einen schönen Deckel mir rausgesucht. So, jetzt habe ich so lange über diesen Deckel geredet, dass hoffentlich jeder einen Deckel geholt hat. Wenn du keinen Deckel geholt hast, selber schuld. Okay, der bringt dir was. Ich tue jetzt mal den Deckel wieder hier rüberlegen. Oder haben wir irgendwo, dass wir das im Blick haben? Ja, nee, ich lege nie. Oder, ja, doch, Enrico, mein Assistent. Aber, warte, das können wir, naja, ist auch egal. Ich lege den hier neben mich, so dass ich den immer mal nehmen kann. Man sieht ihn nicht ganz, aber ist nicht so schlimm. Denn heute möchte ich, ihr fragt euch jetzt vielleicht, was mit diesem Deckel auf sich hat. Heute möchte ich über den Gnadenthron sprechen. Gnadenthron. Ja, das beantwortet jetzt alle Fragen über den Deckel. Noch nicht ganz, aber dahin kommen wir noch zu diesem Deckel, denn der liegt ja so schön bereit da neben dem Bildschirm. Gnadenthron. Was ist der Gnadenthron? Dafür müssen wir ziemlich weit zurückgehen ins Alte Testament, in die ersten 5 Bücher Mose. Und zwar gab es da, als das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt wurde von Gott durch Mose, gab es hat Gott angeordnet, dass es einen Ort geben sollte, wo einen Ort des Gottesdienstes, wo das Volk kommen konnte und ihre Opfer bringen konnte und wo es quasi, wo Gottesdienst gefeiert werden sollte. Und zu Anfang war das noch ein Zelt, quasi eine mobile Anlage, die konnte man aufbauen und wieder zusammenpacken und weiterziehen, sodass quasi dieses das war ja quasi 40 Jahre lang ein Nomadenvolk, die Israeliten in der Wüste, dass das quasi immer, wenn das Volk weiterzog, zusammengepackt werden konnte und wieder aufgebaut werden konnte. Das war die Stiftshütte. Und diese Stiftshütte und auch später der Tempel haben drei Bereiche. Ja, ich versuche das möglichst schnell zu machen, nicht da in irgendwelche Fallen, Predigtfallen zu tappen und dann doch länger über was zu reden, was ich eigentlich gar nicht sagen will. Drei Bereiche hatte die Stiftshütte. Zum einen gab es den Vorhof. Da durfte das ganze Volk rein. Da haben die ihre Opfer hingebracht und den Priestern abgegeben. Da stand ein großer Brandopferaltar. Da stand ein Becken, um die Opfer zu waschen und dass die Priester sich waschen konnten. Dann gab es das Heilige. Da durften dann nicht mehr jeder rein, sondern durften nur noch die Priester, die Leviten rein. Die haben sich da um alles gekümmert. Da standen verschiedene Tische, da stand ein Leuchter, ein siebenarmiger Leuchter, die Menora, als Zeichen der Gegenwart Gottes. Da war ein Tisch mit Brot, was musste jeden Tag ausgewechselt werden, das sogenannte Schaubrot. Und ein Räucheraltar stand dort. Da wurde Räucherwerk draufgelegt und dann war das ein Wohlgeruch für den Herrn. Und das ist der zweite Bereich. Und dann gab es einen dritten Bereich. Und das ist das Allerheiligste. Und in diesen Raum durfte weder das Volk noch die Priester, sondern allein ein einziger Priester, nämlich der Hohepriester, einmal im Jahr. Und zwar an einem ganz bestimmten Tag, am Yom Kippur. Das ist der große Versöhnungstag. Und in diesem, also einmal im Jahr durfte da einmal jemand rein. Und sonst war das immer zu. Da fiel auch kein Licht rein. Da hat niemand irgendwie sauber gemacht oder so. Da war Stille, da war Dunkelheit. Und das war das ganze Jahr bis auf diesen einen Tag. Und was sich in diesem Raum befindet, darüber reden wir heute. Und zwar steht in diesem Raum die Bundeslade. Ich habe euch mal so eine ganz schöne Bundeslade hier ausgedruckt. Die tun wir mal hier in die Mitte. Das ist die Bundeslade. Die Bundeslade ist nichts anderes als eine goldene Kiste. Ja? Das ist eigentlich eine Holzkiste, die mit Gold verkleidet wurde und hier mit solchen zwei Holzstangen getragen wurde. Und hier oben drauf sind zwei goldene Engel. Und in dieser Kiste waren verschiedene Dinge. Da waren zum einen die Gesetzestafeln, die Mose hergestellt hat. Er hat die in die Bundeslade reingelegt. Dann war da drin eine Vase mit Manna-Brot. Ja? Das Manna war normalerweise nach einem Tag verschimmelt und verfault. Ein Manna-Brot wurde hier reingelegt und das ist frisch geblieben über Jahrzehnte. Und dann war da der Stab von Aaron drin, das war so ein ganz bestimmter Stab, das war wie ein Wanderstock, aber der hatte Blätter bekommen, ja, und Früchte getragen. Und der wurde auch als Andenken hier reingelegt. So, und wir wollen jetzt uns aber heute nicht mit der Bedeutung dieser Sachen beschäftigen. Die haben alle eine Bedeutung, ist sehr, sehr spannend. Sondern wir wollen uns ja, ihr erinnert euch, mit dem Deckel beschäftigen. Denn dieser Deckel hier oben, nicht die ganze Bundeslade, sondern nur der Deckel hat einen Namen. Und zwar nennt man ihn den Gnadenthron. Die Bundeslade ist nicht der Gnadenthron, es ist nur der Deckel. Der hat verschiedene Namen in der Bibel bekommen. Zum Beispiel nennt man ihn auch Gnadenstuhl. Ja, Stuhl ist nichts anderes als ein Thron. Also Gnadenstuhl, Gnadenthron, Thron der Barmherzigkeit. Auf Englisch heißt es Mercy Seat. Oder man nennt es einfach nur Deckplatte. Oder Deckel, der Deckel der Bundeslade. Oder man nennt es auch, besonders im Neuen Testament, Sühnedeckel. Sühnedeckel. So, und um diesen Sühnedeckel, diesen Gnadenthron, ja, erinnert euch, euer Deckel, über den reden wir heute. Denn es soll bei dieser Predigtreihe Orte des Gebetes darum gehen, dass ihr etwas an die Hand bekommt, wo ihr mit dem ihr euer Gebetsleben bereichern könnt. Es geht jetzt nicht unbedingt um tolles Wissen, also darum geht es auch, ja. Seid ihr ja gewohnt von mir, tolle Facts zu bekommen, sondern es geht auch darum, dass du mit diesen Fakten, mit diesen Informationen etwas, dass sich damit etwas in deinem Gebetsleben verändert. Denn es ist ungemein wichtig, dass unsere Beziehung zu Gott nicht nur aus Informationen besteht, sondern auch aus Erfahrungen. Jetzt sagst du, oh, 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 das ist jetzt aber gefährlich, ja? Wir sind nur auf dem Wort. Nein, wir sind nicht nur auf dem Wort. Wir machen auch Erfahrungen mit Gott und wir machen auch Erfahrungen im Gebet. Und auch das ist total wichtig. Wenn Bibelverse alles ist, was wir haben, haben wir zu wenig. Die Bibel ist eine Brücke hin zu Gott und sie gibt uns Informationen an die Hand, wie wir Gott erfahren, erleben können, wie Gott ist und so weiter und so weiter. Aber Gott möchte, dass du Erfahrungen im Gebet machst. Und diese Predigtreihe soll uns dazu helfen, wie eine Anleitung zu bekommen, wie wir Erfahrungen im Gebet machen können. Und ein Ort, wo du im Gebet hingehen kannst, hinkommen kannst, werden wir dann noch drüber reden, ist der Gnadenthron. Der Gnaden, genau, das habe ich jetzt alles schon geklärt hier. Kleinen Moment. So, um diesen Deckel soll es heute gehen. Ich habe 4 Punkte vorbereitet. Erstens, der erste Punkt, die Verheißung. Die Verheißung. Gott verheißt uns etwas, was diesen Gnadenthron betrifft. Da heißt es in 2. Mose, Kapitel 25, 22. Exodus, Kapitel 25, Vers 22. Da spricht Gott über das Allerheiligste und er sagt dort: Dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden. Von dem Sühnedeckel, unser Deckel, herab zwischen den Cherubim, die auf der Lade des Zeugnisses sind, das sind diese Engel, die Cherubim, über alles, was ich dir für die Kinder Israels befehlen will. Also nochmal, 2. Mose 25, Vers 22, dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden von dem Sühnedeckel herab, zwischen den Cherubim, die auf der Lade des Zeugnisses sind, über alles, was ich dir für die Kinder Israels befehlen will. So Gott sagt, der Ort des Sühnedeckels, dieser Gnadenthron, ist der Ort, wo Gott uns begegnet. Er verheißt uns, ich habe mal so ein kleines Symbol hier mitgebracht, er verheißt uns eine Beziehung. Halleluja. Das ist etwas, das gibt es in keiner anderen Religion übrigens. Ein Gott, der uns begegnen möchte. Nicht als ein Herrscher, der regiert und Verehrung haben will, aber sonst überhaupt kein Mitgefühl oder Interesse an uns hat. Das ist etwas, was schlicht und einfach uns vorbehalten ist, die wir an den biblischen Gott glauben. Gott hat Interesse an dir. Er will mit dir, wie es heißt, zusammenkommen. Er möchte dir begegnen. Und die Bibel gibt uns diese erste Verheißung, es kommt gleich noch eine zweite Verheißung dazu, dass er mit uns hier zusammenkommen will am Gnadenthron. Und dieses Wort zusammenkommen ist ein ganz interessantes, das heißt Yaat und bedeutet sich offenbaren, sich treffen, sich verabreden, vorladen, begegnen, zusammen sein. Gott gibt uns die Verheißung und sagt, das ist der Ort, wo ich mit dir zusammen sein will. Aber das ist nicht alles. Also Moment, genau. Es heißt hier zusammenkommen und dann sagt er, dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden. Das heißt auf Hebräisch diber und bedeutet miteinander reden, sprechen, sich besprechen, unter sich reden und ganz interessant, um eine Frau werben. Das ist also ganz spannend, da im ersten Samuel als David da ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie diese Frau heißt, nicht die Michal, die hatte ihn ja ziemlich, mit der lief da nichts mehr, sondern mit dieser anderen, hieß die Abigail oder ich weiß nicht mehr genau, die war erst mit diesem gottlosen Mann zusammen und dann war der gottlose Mann, erst wollte David ihn den Kopf kürzer machen, dann ist er an einem Herzinfarkt gestorben und dann kam David, um sie zur Frau zu nehmen und da steht dieses Wort, was hier steht für Reden, um eine Braut werben, um eine Frau werben und das ist genau das, was dann im Neuen Testament sich offenbart und ausgebreitet wird, dass Gott derjenige ist, der eine Hochzeit plant. Also ich finde das spannend. So, also die intimste Form der Begegnung wünscht sich Gott mit uns. Er liebt uns und er verheißt uns am Gnadenthron, will ich mit dir zusammen sein und eine Herzensbeziehung haben. Aber das ist nicht das Einzige, die einzige Verheißung, die der Gnadenthron bringt, sondern der Gnadenthron heißt Gnadenthron, weil uns dort Gnade zuteil wird. Der Hohepriester ging einmal im Jahr hier rein mit einer Schale voller Blut. Und dann hatte der einen Ysop-Büschel, also wie so ein Pinsel, so ein großer, und hat damit die Bundeslade, den Gnadenthron, voll mit Blut bespritzt. Zum einen für seine eigenen Sünden und für die Sünden des Volkes. Und deswegen heißt Yom Kippur der Tag, wo er in diese, wo der Hohepriester in das Allerheiligste hineingeht, der große Versöhnungstag. Der große Versöhnungstag. Und also wird uns nicht nur eine Beziehung versprochen und verheißen am Gnadenthron, sondern auch Vergebung und Versöhnung. Ja? Der bittet um Vergebung und der sagt, kein Problem. Ja, das ist jetzt Gott, der vergibt uns. Das ist ein bisschen, ich habe nichts Besseres gefunden, weil so Bildchen zur Vergebung findet man jetzt nicht so oft. Okay, so das sind die beiden Verheißungen, die wir mit dem Gnadenthron verbinden können. Beziehung und Vergebung. So, und jetzt fragst du dich, ja, schön, für die Israeliten vor 4000 Jahren oder vor 3000 Jahren. Was hat das mit mir zu tun? Dahin kommen wir jetzt zu Punkt 2. Den machen wir mal, wie sieht man das alles? Ja, sieht man alles ganz gut. Den machen wir mal hier hin, Punkt 2. Punkt 2 ist Christus, unser Gnadenthron. Römer 3, Vers 25, da heißt es, ich lese mal auf Elberfelder, weil es da ein bisschen besser übersetzt ist. Die Schlachter übersetzt da schlicht, also vielleicht verständlicher für uns Deutsche, aber übersetzt im Grunde verkehrt. Elberfelder ist da besser. Römer 3, Vers 25, ihn, und das nimmt automatisch auf den nächsten Vers, auf den davorherigen Vers Bezug, und da geht es um Christus, ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort. Und das ist, dieses Wort Sühneort ist eigentlich das gleiche Wort wie Sühnedeckel, Gnadenthron, Thron der Barmherzigkeit. Sühneort bedeutet, also das bedeutet genau dieser eine Gegenstand. Das ist nicht irgendwie eine symbolische Metapher. Paulus weiß genau, wovon er redet und er sagt, Gott hat Christus hingestellt als einen Gnadenthron. Ich habe hier mal so einen schönen Comic Jesus ausgedruckt. Das heißt, Paulus sagt, okay, das war damals so der Gottesdienst, der war ja Profi darin, der kannte das alles auswendig, die fünf Bücher Mose, der wusste Bescheid darüber, aber er hatte verstanden, der Heilige Geist hat ihm das offenbart, dass es damals gar nicht unbedingt um diese Kiste ging oder um diesen Deckel, sondern dass Gott etwas ganz anderes ausdrückt und etwas ganz anderes uns wichtig machen möchte, nämlich dass Christus der Gnadenthron ist. Ich find das sehr spannend. Hier wird also dieser Gegenstand des Sühnedeckels, ja, guckt euren Deckel mal kurz an, ja, der Gegenstand des Sühnedeckels und der Ort des Allerheiligsten verschmilzt zu einer Person, Jesus Christus. Die Bundeslade ist übrigens verloren gegangen, ja, auch wenn Indiana Jones sie findet. In, ich weiß nicht, Teil 1 ist es, glaube ich, ja. The Lost Ark. Indiana Jones ist nicht die Realität. Also die Bundeslade ist verloren gegangen, höchstwahrscheinlich als die Babylonier Jerusalem völlig zerstört haben und den Tempel geplündert haben. Wir wissen, dass dann viele Tempelinstrumente nach Babylon geschafft wurden und dieser eine König im Buch Daniel hat die ja dann geholt und daraus Wein getrunken und so weiter. Aber die Bundeslade ist verloren gegangen. Die existiert höchstwahrscheinlich nicht mehr. Und aber diese Bundeslade, dieses Allerheiligste, dieser Sühneort, der Sühnedeckel, der Gnadenthron, Christus, wird in Ewigkeit bestehen. Er ist die Quelle der Gnade. Er ist die Quelle der Vergebung. So, das heißt, dass diese beiden Verheißungen, die auf dieser Kiste und auf diesem Deckel liegen, jetzt auf einmal in ihm zu finden sind. Beziehung mit Gott, Liebe, Reden, sich austauschen, sich besprechen, untereinander sich unterhalten, um eine Braut werben. Und Vergebung, Barmherzigkeit, Gnade kommen zusammen in Jesus. Christus ist unser Sühneort. Er ist unser Sühnedeckel. Er ist der Thron der Barmherzigkeit, zu dem wir kommen können, um diese beiden Verheißungen erfüllt zu haben. Und übrigens, diese beiden Verheißungen gehören, zumindest im christlichen Glauben, unmittelbar zusammen. Du kannst nicht eine Beziehung zu Gott haben, ohne Barmherzigkeit und Gnade von ihm zu bekommen. Und du kannst nicht Barmherzigkeit und Gnade von ihm bekommen, ohne eine Beziehung zu haben. Das ist der Unterschied zwischen Religion, zwischen einer toten Religion. Ja, das ist Träumerei und das ist Gesetzlichkeit. Wenn ich sage, ich will nur das haben, ohne das zu haben, ist Gesetzlichkeit. Und wenn ich sage, ich will nur das haben, ohne das zu haben, das funktioniert auch nicht. So, beides kommt zusammen. Wir können ja hier mal so schöne Pfeile hinmachen. Beides kommt zusammen in Christus. In Christus. Halleluja. Und dort, an diesem Gnadenthron, bei Christus, das ist jetzt Punkt 3, finden wir, was wir brauchen. Wir finden dort, was wir brauchen. Wenn wir Hebräer 4, Vers 16 aufschlagen, das ist der letzte Vers im vierten Kapitel des Hebräerbriefes, kann man ganz leicht finden. Hebräerbrief klingt alttestamentlich, ist aber im Neuen, ja, wenn du deine Bibel noch nicht so gut kennst. Relativ weit hinten im Neuen Testament. Und da heißt es, Hebräer 4, Vers 16, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Das gleiche Wort wieder, ja. Sühnedeckel, Barmherzigkeitsthron, Sühneort, alles das Gleiche. Lasst uns nun hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wir brauchen Barmherzigkeit. Wir brauchen die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes. Vielleicht sagst du, ja, aber ich bin doch jetzt schon bekehrt, ich bin ja schon ein Christ, ich habe schon meine Sünden bekannt und bin getauft. Lass dir sagen, wir brauchen Barmherzigkeit. Dieser Brief, der Hebräerbrief, geht an Christen, die alle schon bekehrt sind. Aber das christliche Leben bedeutet, dass wir abhängig sind von Christus und dass wir Hilfe und Gnade brauchen. Wenn du der Meinung bist, du brauchst keine Barmherzigkeit und Gnade von Gott mehr, dann gnade dir Gott. Das ist eine Lüge und eine Täuschung. Gott möchte uns rechtzeitige Hilfe geben. Und das ist besonders in Momenten der Krise, in Momenten der Herausforderung oder da, wo wir Fragen im Leben haben, die wir nicht beantworten können, möchte er uns zur Seite stehen und möchte uns mittragen und möchte uns helfen. Dieses Wort, was da steht für rechtzeitige Hilfe, da steht das Wort Kairos und das ist immer der bestimmte göttliche Moment. Das ist nicht Kronos, ja die Zeit, die immer fortlaufend ist, sondern es ist der Moment, wo Gott in die Zeit hineinkommt und etwas wirkt. Das ist Kairos und das erleben wir hier am Gnadenthron. Er möchte uns Barmherzigkeit und Gnade geben zur rechtzeitigen Hilfe. Es ist also kein einmaliges Erscheinen, so wie ich habe mich bekehrt, ja, ich bin einmal zum Gnadenthron gekommen, zum Kreuz, habe Vergebung empfangen und jetzt brauche ich da nie wieder hin. Das ist überhaupt nicht das, was das christliche Leben ist. Das christliche Leben ist ein beständiges Sich-Aufhalten vor dem Thron der Gnade. Eine beständige Verbindung mit dem Gnadenthron. Von Josua heißt es, von Mose heißt es, dass er in der Stiftshütte aus- und einging. Und dann steht da Josua aber, ja, der Diener von Mose, der blieb dort. Und das ist ein Bild für das neutestamentliche Christsein. Ein beständiges Leben, ein sich aufhalten vor dem Gnadenthron. In der Gegenwart Gottes, im Allerheiligsten, in der Verbindung mit Jesus. Und wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, übrigens, wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann ist das nicht, also Johannes 14, Vers 6, dann ist das nicht ein philosophisches Statement, wo wir jetzt drüber diskutieren, wie kann der sagen, dass er die Wahrheit ist. Ist es natürlich auch im gewissen Sinne, aber so hießen die Tore. Um in den Vorhof zu kommen, musste man durch den Torweg, durch das Torweg. Um in das Heiligtum zu kommen, musste man durch das Tor Wahrheit. Und wenn man in das Allerheiligste wollte, dieser Vorhang trug den Namen Leben. Und wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich, dann bedeutet es zu mir, durch mich, in dem Leben, wenn du mit mir lebst und mit mir verbunden bist, wenn du mit mir vereint bist, dann darfst du in der Gegenwart Gottes leben. Beziehung nicht nur mit dem Sohn, sondern mit dem Vater. Liebevolle Beziehung, Austausch, Reden, sich besprechen, um eine Braut werben und Gnade und Vergebung. So, Gott lädt uns ein, Gott lädt dich ein, zu erscheinen vor dem Gnadenthron. Eine Begegnung mit dem Gnadenthron zu haben, der nichts anderes als Jesus ist. Und da kommen wir zum Punkt 4. Den mache ich mal hier hin. Hinzutreten im Gebet. Das ist der Punkt 4. Hinzutreten im Gebet. So ein sehr schönes Wort. Hinzutreten. Ich habe immer mit so kleinen Bildchen mir hier so eine kleine Stiftshütte gemacht. Normalerweise war dieser Vorhang zu. Aber jetzt dieser Pfeil, dieser Weg ist jetzt offen. Und wir lesen dazu Hebräer 10, Vers 22. Da sagt der Autor des Hebräerbriefes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Der Autor des Hebräerbriefes nimmt hier genau dasselbe, was die Priester machen mussten. Ja? Die mussten besprengt sein mit Blut, müssten gewaschen mit reinem Wasser sein und sind dann hinzugetreten, ja durch den Vorhang, aber mit zitterndem Herzen. Die jüdische Überlieferung sagt, sie hatten an dem Bein ein Seil gewickelt, damit, wenn sie nicht mehr rauskommen, weil sie irgendwie vergessen hatten, sich zu reinigen, weil sie eine Sünde nicht bekannt hatten und sie vor dem Thron der Gnade tot umgefallen waren, dass man sie herausziehen konnte. Sonst hätte der Nächste reingemüsst und das war ein Szenario, was man nicht riskieren wollte. Und dieses Bild vom alttestamentlichen Priesterdienst nimmt jetzt der Schreiber des Hebräerbriefes und sagt, wir treten hinzu mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens. Und dann heißt es hier in Vers, welcher Vers ist das? Vers 19. Wir lesen mal den ganzen Abschnitt. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Jetzt Vers 22. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Freimütigkeit, nicht mit Furcht und kann ich bestehen, werde ich tot umfallen, werde ich gerichtet werden. Nein, mit einem Vertrauen, mit einer Freimütigkeit. Wir haben Kraft des Blutes Jesu. Freimütigkeit zum Zutritt zum Heiligtum. Wir können kommen, um Barmherzigkeit und Gnade zu finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und das ist etwas, was wir nie aufhören sollten. Ja, es gibt für jeden von uns ein erstes Mal, das allererste Mal zum Gnadenthron kommen. Das allererste Mal Gnade und Barmherzigkeit, den vergebenden Gott, der eine Beziehung mit mir haben will, erleben. Und wenn dich das heute betrifft und du sagst, what is he talking about? Ja, worüber redet er eigentlich? Das ist für mich wie Chinesisch. Dann ist heute für dich die Möglichkeit, das allererste Mal zum Gnadenthron zu kommen und eine Begegnung mit Jesus zu erleben. Da, wo du jetzt gerade bist. Und aber auch alle anderen, wo du sagst, ja, ich bin alter Hase, 15, 20 Jahre schon dabei, mir kann der David hier nichts mehr erzählen, kenne ich alles auswendig. Dann möchte ich dich genauso herausfordern. Lebst du vor dem Gnadenthron? Hast du diese Beziehung zu Gott? Oder ist es irgendwo auf deiner Reise als Christ verloren gegangen? Dann lädt dich Gott heute neu ein, zu kommen vor den Gnadenthron. ihn zu erfahren und zu erleben als den Gott, der dich liebt und der eine Beziehung zu dir haben will. Und dieses Hinzutreten, ja, was stand ja in Hebräer 4, Vers 16, genauso wie es auch in Hebräer 10, Vers 22 steht, dieses Hinzutreten, das lässt ja nun sehr viel Raum für Spekulationen, was das bedeutet, dieses Hinzutreten. Wir wissen, im Alten Testament sind sie buchstäblich hineingegangen in das Allerheiligste, was es heute nicht mehr gibt. So ist dieses Hinzutreten für uns etwas anderes. Und der Hauptweg, wie du hinzutreten kannst an diesen Ort, in das Heiligtum, vor den Gnadenthron, dieser Hauptweg ist Gebet. Im Gebet hinzutreten. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber wie geht das, David? Gibt es da einen Bibelvers? Da gibt es leider keinen Bibelvers dafür. Es ist individuell, ja. Sei flexibel, sagt die Bibel. Bei dir kann das anders sein als bei mir, aber was bei mir immer funktioniert, ist, in die Stille zu gehen und dann meine Vorstellungskraft zu benutzen. Ich stelle mir das Allerheiligste vor. Ich stelle mir den Vorhof vor. Ich stelle mir das Heilige vor. Und dann stelle ich mir vor, dass ich hineingehe an diesen dunklen Ort. Und dort ist der Gnadenthron. Eine Übung, die ich oft mache, ist, in der Stille einzuatmen und in meinen Gedanken zu sagen, Gnade. Und dann auszuatmen und in meinen Gedanken, in meinem Herzen zu sagen, Anbetung. Und so bleibe ich da mehrere Minuten. Und du sagst, ja, aber David, du bist doch gar nicht, du kniest ja hier am Boden, da passiert doch gar nichts. Gott will, das sind Dinge, die sind mystisch, die kann man nicht ABC naturwissenschaftlich erklären, aber du kannst sie erfahren und erleben. Und das bedeutet, das im Glauben, im Vertrauen hinzuzutreten. Und eine Erfahrung zu machen vor dem Gnadenthron. Dazu lädt das Wort Gottes uns ein. Lasst uns hinzutreten. Haben wir gerade gelesen. Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns hinzutreten. Zum Gnadenthron. Zum Sühnedeckel. Um Barmherzigkeit empfangen. Und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Ich möchte mal noch unser tolles Lobpreisteam nach vorne bitten. Und ich möchte dich einladen, dich jetzt darauf einzulassen. Ja, vielleicht bist du zusammen gerade mit deiner Familie und das ist jetzt alles ein bisschen ein komischer Moment oder die Kinder schreien und so. Aber versuch, einen Moment innezuhalten. Wir werden ein Lied spielen, was mich in meinen ersten Tagen als Christ sehr oft bewegt und berührt hat. Und dieses Lied heißt Gnadenthron. Und ich habe dann einige Jahre später erfahren, dass es mal dass es in den 90er Jahren, kurze Geschichte noch, ihr könnt euch ja schon mal bereit machen, in den 90er Jahren gab es an verschiedenen Orten in den USA einen besonderen Gnadenmoment. Und Gott hat besondere Dinge gewirkt an verschiedenen Orten. Und einer dieser Orte war in Pensacola, in Brownsville, in Florida. In den USA gab es eine kleine, also eigentlich für unsere Verhältnisse eine große Erweckung. Und das war eines ihrer Lieder, die sie gesungen haben. Ich habe in die Infobox so einen kleinen Link reingemacht, wo das geht nur 4 Minuten, kannst du dann nach dem Gottesdienst mal anschauen, wie kraftvoll das war. Sie haben haben zur Buße und zum Get Right with God, also bring deine Beziehung mit Gott in Ordnung, haben dazu aufgerufen und dieses Lied gesungen. Da ist so eine Kraft und da ist so eine Offenbarung der Gnade und der Heiligkeit Gottes da. Und dieses Lied besingt nichts anderes als das, was wir jetzt gerade besprochen haben, was wir aus dem Wort Gottes herausgenommen haben. Und ich möchte dich einladen, dieses Lied mitzusingen und zu sagen, vielleicht deine Augen zu schließen und deine Vorstellungskraft zu gebrauchen und hinzuzutreten, im Glauben, im Vertrauen hinzuzutreten und ein Erlebnis mit Gott zu haben. Und vielleicht sagst du, David, bei mir hat es nicht geklappt, das funktioniert irgendwie nicht, ich bin da anders gepolt oder was auch immer. Bleib dran. Gebet kostet Arbeit und kostet Mühe und es lohnt sich, dran zu bleiben. Es lohnt sich, diese Begegnung, diese Erfahrung mit Gott zu suchen und auch darum zu bitten. Der Heilige Geist ist mehr als bereit, dich zu führen, dich an der Hand zu nehmen und zu führen hinein in das Heiligtum. Dich zu führen in diese Begegnung mit Gott. Dich zu führen, um diese Barmherzigkeit und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe zu empfangen. So, lass uns, ich bete noch kurz und dann können wir dieses Lied gemeinsam singen. Vater, wir danken dir, dass du Christus hingestellt hast als einen Sühneort, als den Gnadenthron, zu dem wir hinkommen können, um alles zu empfangen, was wir brauchen. Oh Vater, nimm uns mit jetzt in diesem Moment. Führ uns durch die Kraft des Heiligen Geistes zum Gnadenthron. Schenk uns eine Begegnung mit ihm und verherrliche dich, indem wir sehen, wie wunderbar das Opfer Jesu ist. Denn der Gnadenthron ist nichts anderes als das Kreuz, von dem das Heil fließt. Wirke, Vater, jetzt bei jedem, der zuschaut, und wirke auch in unseren Herzen hier. Danke, dass du nicht begrenzt bist, sondern dass du ein tiefes Verlangen nach uns hast. Du sehnst dich noch viel mehr, als dass wir das jemals könnten, dass wir kommen, hinzutreten im Glauben und mit dir Zeit verbringen.
Running to the mercy seat. in der Dunkelheit.
In der Dunkelheit, ganz ohne Halt, ohne Licht, schau ich der Macht meiner Sünde ins Gesicht. Ich such den Ort, wo ich Schutz finden kann, doch da nimmst du dich meiner wunden Seele an. Du sagst, hab keine Angst und komm zu mir, du bist geliebt. In meiner Gegenwart, wo meine Gnade dich umgibt. Ich komme, ich laufe, ich renne zu dem klaren Thron, denn Jesus, er ruft mich und seine Gnade wartet schon, sein Blut ist geflossen, er wird mich völlig heilen, ich laufe zu dem klaren Thron, ich laufe zu dem klaren Thron.
Kommen können mit Freimütigkeit. Wir danken dir, dass wir kommen können mit wahrhaftigem Herzen, dass wir mutig kommen können, dass du verheißen hast, du wirst uns begegnen am Gnadenthron mit Gnade und Barmherzigkeit. Vater, du kennst unsere Nöte, du kennst die Nöte derjenigen, die jetzt zuschauen. Ich danke dir, dass ihren Nöten dort begegnet wird, dass deinen Nöten dort begegnet wird, am Gnadenthron. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du um uns wirbst, dass du dich mit uns unterhalten möchtest, dass du uns nah sein möchtest. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns lehrst, wie jeder einzelne von uns, ganz jeder für sich auf seine Art, so wie du es uns beibringst, zum Gnadenthron kommen kann, wie er das realisieren kann. so dass wir das lernen, bewusst zu leben vor dem Gnadenthron, bewusst zu leben in der Verbindung mit Christus.